Herzlich willkommen zum Frauengeflüster Podcast.
Ich bin Sina.
Und ich bin Mandy. Wir sind Heilpraktikerinnen und Gründerinnen von Frauengeflüster.
Auf unserem Blog und in diesem Podcast möchten wir unser Wissen rund um unsere Herzensthemen Naturheilkunde und Frauengesundheit mit dir teilen, damit du noch heute in ein bewusstes und selbstbestimmteres Leben starten kannst.
Wir freuen uns, dass du dabei bist und wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge.
Hallo, hier ist Mona aus dem Frauengeflüster-Team und heute habe ich Marie-Louise Huber zu Gast. Sie ist Head of Nutrition bei Hello Inside und beschäftigt sich insbesondere mit dem spannenden Thema Blutzucker und Blutzuckerschwankungen und wie diese Symptome hervorrufen können und sich vor allem auf unser Wohlbefinden und auf unsere Hormone auswirken können. Herzlich willkommen, Marie-Louise. Schön, dass du da bist.
Hallo, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Luise, erzähl uns doch gerne selbst ein wenig über dich und das Unternehmen und deine Arbeit bei Hello Inside.
Also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Marie-Louise und ich glaube auch unschwer an meinem Dialekt zu erkennen, komme ich aus Österreich. Ich habe in Wien Ernährungswissenschaften studiert, also habe da einen Master gemacht und habe dabei aber gemerkt, so Ernährungswissenschaften ist halt sehr theoretisch und sehr wissenschaftlich und habe dann deswegen noch einen Bachelor in Diätologie gemacht. Das ganze System ist in Österreich ein bisschen anders als in Deutschland. Diätologie bedeutet einfach nur, dass ich somit auch die Berufsberechtigung habe, mit Personen zu arbeiten, die vielleicht irgendwelche Erkrankungen haben und dementsprechend auch gezieltere Ernährungsempfehlungen geben darf. Und als ich dann quasi das alles abgeschlossen habe und ein bisschen gearbeitet habe, bin ich dann noch in die USA gegangen, um dort noch einen Master in Public Health zu machen und habe dann auch gleichzeitig noch eine Coaching-Ausbildung abgeschlossen. Und somit habe ich jetzt so dieses gesamte Paket, alles, was mit Ernährung, gesunden Lebensstil und Gewohnheiten zusammenhängt. Und das war danach tatsächlich das, wie Hello Inside auf mich aufmerksam geworden ist. Und Hello Inside ist tatsächlich ein deutsch-österreichisches Startup, das Personen ohne Diabetes die Bedeutung des Blutzuckers für ihre Gesundheit näher bringen mag. Also es geht einfach darum, dass wir in der Prävention sind, also dass es gar nicht darum geht, Krankheiten zu behandeln, sondern wirklich einfach vorbeugend, vor allem Frauen, darauf aufmerksam zu machen, warum Blutzucker für sie ein relevanter Biomarker ist.
Total spannend. Vielleicht magst du auch direkt erklären, warum das so ist, weil auch für mich war das, ja, also dass Stress sich auf unseren Blutzucker auswirkt und somit das Hormon Cortisol da irgendwie mit eingebunden ist, das war mir bewusst, aber dass sich das auch generell auf unsere, ja, vor allem weiblichen Hormone auswirkt und verschiedene Symptome hervorrufen kann, vielleicht kannst du das einfach nochmal genauer erläutern.
Sehr gerne. Also, dass du dir dessen bewusst bist, dass Stress sich schon mal auf den Blutzucker auswirkt, ist schon mal ein großer Schritt. Ich würde da gerne gleich auch noch zwei Schritte zurück machen. Und zwar, wie ich gesagt habe, bei uns geht es halt um die Prävention, denn Blutzucker ist etwas, das uns alle angeht und eben nicht nur Personen mit Diabetes. Und wir sind auch der Meinung, dass Blutzucker so ein bisschen der derzeit potenteste Biomarker ist, den wir zur Verfügung haben. Wir alle brauchen einen Blutzucker, um überhaupt funktionieren zu können. Und wie gut wir funktionieren, hängt aber auch einfach von jedem Einzelnen ab. Und das ist auch das Spannende am Blutzucker, dass diese ganzen Blutzuckerreaktionen sehr, sehr individuell sind. Und jeder, der und jeder, die zuhört, hat es sicher schon mal erlebt, dass sie am Nachmittag so ein klassisches Nachmittagstief hatte, dass man so müde war und dass man sich halt irgendwie, ja, schlapp gefühlt hat. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass das am Blutzucker gelegen ist. Und einfach an der Tatsache, dass wir zum Mittag etwas gegessen haben, was unseren Blutzucker vermutlich sehr stark nach oben und dann aber gleichzeitig auch wieder nach unten getrieben hat. Und dieses Blutzucker nach oben und untersenken, vor allem sehr rasch, ist etwas, was wir Blutzuckerachterbahn nennen. Und diese Blutzuckerachterbahn ist eben genau das, was es gilt zu vermeiden. Es klingt zwar vielleicht lustig und spaßig, weil Achterbahn, da denkt man noch so an seine eigene Kindheit zurück. Wir tun aber unserer Gesundheit nichts Gutes damit, wenn wir immer auf dieser Blutzuckerachterbahn sind. Und weil du mich auch gefragt hast, wie denn das gerade mit den Hormonen und den Frauen zusammenhängt, es ist tatsächlich so, um unseren Blutzucker wieder zu senken, ist Insulin notwendig. Also Insulin ist quasi das Hormon, das unseren Blutzucker nach unten bringt, und das ist auch gut so. Wir kennen das wahrscheinlich auch von Diabetikern, die Insulin spritzen müssen, weil der Blutzucker zu hoch ist. Mhm. Ich nenne Insulin aber auch gern unser Masterhormon, und das ist neben Cortisol, das du schon angesprochen hast, das Stresshormon, sind das die beiden Hormone, die in unserem Körper am lautesten sind und quasi eigentlich immer die Aufmerksamkeit bekommen. Das liegt so ein bisschen auch an unserer Urzeit, noch von diesem Fight or Flight oder eben von einem Mammut davonlaufen oder was auch immer. Und wenn das Insulin quasi ausgeschüttet wird, dann hört der Körper eigentlich nur darauf, was das Insulin sagt. Und alle weiblichen Geschlechtshormone oder die Sexualhormone per se haben sich dann unterzuordnen. Und deswegen kann es eben kritisch sein, wenn wir ständig als Frauen auf dieser Blutzuckerachterbahn sind, dass dann quasi alle anderen Hormone einfach zurückstecken müssen und dann irgendwann einmal vielleicht tatsächlich auch eine, ich sage es unter Anführungszeichen, eine Revolte starten und dann sagen, okay, wenn es ihr nicht auf uns hört, dann funktionieren wir einfach nicht mehr so, wie wir funktionieren sollten. Und dann kann es eben zu zum Beispiel unregelmäßigen Zyklen, starken Periodenschmerzen und allen anderen unangenehmen Frauenzyklussymptomen kommen. Und das ist eben das, warum quasi Blutzucker für die Frauengesundheit ganz besonders spannend ist.
Ja, das ist super spannend. Du hast jetzt das Mittagessen angesprochen, wo dann danach eben diese Blutzuckerachterbahn stattfinden kann. Du hast aber auch gesagt, das ist ganz individuell. Das heißt, ist es dann nicht so, wie es in den Köpfen, glaube ich, geläufig ist, man isst einen Teller Nudel und das ist dann der super Peak bei jedem? Oder ist es dann für manche ja und für andere ist es vielleicht gar nicht der Teller Nudeln, der die Achterbahn auslöst?
Korrekt. Also letzteres, und das ist auch genau das, was wir spannend finden und ich persönlich dann umso spannender, denn unsere Blutzuckerreaktionen sind sehr, sehr individuell. Also dass der Blutzucker bei einer Handvoll Gummibärli nach oben geht, ist sehr, sehr wahrscheinlich. Also das ist mal im Endeffekt Zucker in reiner Form. Wenn wir aber uns unterschiedliche Lebensmittel anschauen, also du hast jetzt schon zum Beispiel die Pasta angesprochen oder auch, ich sage jetzt mal, Kartoffeln oder Brot, kann es tatsächlich sein, dass wenn du etwas isst, dass dein Blutzucker auf einen bestimmten Wert hochgeht. Ich sage es jetzt mal so, sagen wir mal 140, können gerne dann nachher noch auf die Werte eingehen. Und bei mir geht aber der Blutzucker, wenn ich eine Pasta esse, nur auf 110 hoch. Ja, also man sieht, dass da schon mal 30 Milligramm Unterschied sind. Wenn hingegen du zum Beispiel Kartoffeln isst und bei dir geht der Wert nur auf, weiß nicht, 120 hoch, und ich weiß aber, wenn ich Kartoffeln esse, mein Körper und mein Blutzucker gehen dabei tatsächlich nicht so gut damit um. Und ich habe das Glück, ich mag Kartoffeln jetzt auch nicht so gerne. Aber es ist tatsächlich so, dass halt die Reaktion auf einzelne Lebensmittel sehr, sehr unterschiedlich sind. Und da haben wir auch bei uns bei Hello Insight innerhalb vom Team unterschiedlichste Vergleiche gemacht. Kann man tatsächlich auch auf Social Media nachsehen, wo wir sehen, okay, die eine Person reagiert auf die Pasta so, die andere Person nicht. Und das ist eben genau das, warum wir der Meinung sind, es zahlt sich aus, einen Sensor zu tragen, um einfach wirklich rauszufinden, okay, wie geht's mir? Was sind eigentlich Lebensmittel, die für meinen Organismus gut sind? Oder vor allem, wenn etwas ist, das den Blutzucker schneller nach oben treibt, wie kann ich es dennoch genießen, aber dabei vermeiden, dass mein Blutzucker nach oben geht? Also wir haben da tatsächlich auch ein paar Tipps und Tricks, die wir gerne teilen, weil unser Ansatz ist nicht zu sagen, es geht darum, Lebensmittel komplett zu streichen und zu vermeiden, sondern einfach eher zu verstehen, wie gehe ich damit um und was kann ich machen, dass ich das Lebensmittel voll genießen kann und mein Blutzucker dabei trotzdem in einer Balance bleibt.
Den Ansatz finde ich auf jeden Fall schon mal spitze. Und jetzt bin ich natürlich auch neugierig. Du hast einen Sensor angesprochen. Magst du erklären, wie ihr bei Hello Insight eben diese Blutzuckermessungen durchführt?
Mhm, genau. Also die meisten Personen, die zuhören, kennen wahrscheinlich das Blutzuckermessen von den Diabetikern, die einen so einen Finger, oder man hat es vielleicht auch schon mal in der Apotheke selber gemacht oder beim Arzt, dass man einfach in den Finger quasi gestochen wird und dann so ein kleiner Bluttropfen rauskommt und dann kurz drauf wird das Ganze ausgewertet mit so einem kleinen Gerät. Was wir aber anbieten, ist ein Sensor, den wir von einem Medizinprodukt quasi zur Verfügung gestellt bekommen. Und dieser Sensor klingt jetzt sehr, sehr technisch, aber im Endeffekt ist es einfach nur so ein ganz ein kleines Fädchen, das man am Oberarm hat oder eigentlich tatsächlich im Oberarm. Und dabei wird eine Flüssigkeit gemessen. Der technische Begriff dafür ist die interstitielle Flüssigkeit, also die Flüssigkeit zwischen den Geweben. Und dabei wird der Blutzucker oder wird eben der Zucker gemessen. Vereinfacht gesagt ist es der Blutzucker. Und er ist aber mit dem Wert, den man mit dem Fingerstichtest quasi macht, gut vergleichbar und auch ein guter Annäherungswert. Und um diesen Blutzucker zu messen, gibt es eben so ein Gerät, das appliziert man dann am Oberarm. Es schaut im ersten Moment ein bisschen gefährlich aus, weil eine Nadel dabei ist. Diese Nadel ist aber nur, um dieses Filament tatsächlich in den Oberarm zu bringen. Tut auch wirklich nicht weh. Also ich habe den Sensor schon sehr, sehr oft getragen. Ein Moskitostich ist unangenehmer und schmerzhafter oder eine Impfung als das Anbringen des Sensors. Und der Sensor ist dann so ein, ja, 50 Cent großes Stück, nicht einmal, das einfach für 14 Tage am Oberarm bleibt und dabei eben kontinuierlich, also wirklich 24 Stunden für diese 14 Tage, den Blutzucker misst und dabei dann quasi die Informationen an unsere App weitergibt und wir dann in der App quasi diese Informationen weiterverarbeiten.
Okay, und jetzt hast du ja gesagt, das ist nicht für Diabeteserkrankte, sondern es ist zur Prävention. Das heißt, ich stelle mir vor, der Laie, also jemand, der normalerweise sich nicht mit Blutzuckermessungen auskennt, der möchte das jetzt gern ausprobieren. Wie kann diese Person dann auswerten, was ihr der Sensor liefert? Mhm.
Super gute Frage und genau deswegen gibt es uns, denn den Medizinproduktehersteller, den ich angesprochen hatte, der gibt tatsächlich einfach nur, der spuckt nur die Kurve aus, der spuckt nur die Werte von dem Blutzucker, der gemessen wird, aus. Was wir in der App drüber legen, ist sozusagen, wir geben einen, ich sage es mal auf Englisch, einen Usability Layer. Das heißt, unsere Nutzer bekommen tatsächlich Feedback zu dem, was gut gelaufen ist und wo es Optimierungsbedarf gibt. Eine Nutzerin hat mal zu mir gesagt, so die App ist für sie spannender als jeder Krimi-Roman und das finde ich tatsächlich auch einen tollen Blickwinkel, denn was wir anbieten ist, man bekommt quasi, man sieht zwar den Blutzuckerwert, aber wir bieten dann tatsächlich auch noch eine Information zum Beispiel zum Verlauf der Kurve an, wo man dann sagen, okay, hey, dein Blutzucker ist sehr schnell nach oben und nach unten gegangen, das nächste Mal, wenn du genau dieses Lebensmittel probierst, probier doch diese Kombination. Nutzerinnen bekommen tatsächlich auch einen Score, also einen Wert für diese Mahlzeit und sie können dann die mehrere Mahlzeiten miteinander vergleichen. Also dabei eben zu sagen, okay, wir übernehmen quasi so ein bisschen die Datenanalyse für unsere Nutzerinnen und geben dann aufgrund dieser Analyse ein Feedback. Es kann jetzt natürlich auch sein, dass man vergisst, also man kann bei uns alles eintragen. Du kannst deine Mahlzeiten eintragen, du kannst Bewegung eintragen, man kann eintragen, ob man gestresst war. Mittlerweile haben wir auch eine Integration mit Oura, also mit diesem Schlaf-Tracking-Device, also mit diesem Ring, wo man dann auch sieht, okay, wie verhält sich der Blutzucker im Schlaf. Und basierend auf all diesen Bereichen deines Lebensstils geben wir dann auch Feedback. Und somit ist es eben eine detailliertere Information als tatsächlich nur die Kurve und die Werte zu sagen, sondern auch zu sagen, hey, wir haben gesehen, dein Blutzucker ist schnell nach oben gegangen oder super gemacht, du warst echt schön in Balance oder eben, hey, schau mal drauf, dein Blutzucker war sehr weit ist nach unten gegangen, probier doch mal diese Kombination an Lebensmitteln. Also wir geben da mehr als quasi nur den Wert der Zahlen weiter.
Das bedeutet im Endeffekt, wenn ich das richtig verstanden habe, der Nutzer, die Nutzerin kann mit eurem Programm, nenne ich es, lernen, wie sie ja, Lebensmittel, Bewegung, Schlaf richtig einsetzt, dosiert, um eben eine Blutzuckerbalance herzustellen, richtig?
Genau, perfekt, wunderschön zusammengefasst.
Okay, und du hattest jetzt ein paar Mal angesprochen, die Kombinationen, um den Blutzucker konstant zu halten. Könntest du da noch mal konkreter drauf eingehen?
Sehr gerne. Also, es ist tatsächlich so, dass klassisches Beispiel, ich nehme jetzt mal wieder die Gummibärli oder lass uns mal was anderes nehmen, eine Banane. Ja, viele denken daran, wenn sie eine Banane essen, okay, sie merken es tatsächlich auch, okay, da kommt jetzt schnell die Energie daher und sie fühlen sich schneller wieder energiegeladen. Gerade auch, wenn es um Bewegung und Sport geht, merkt man so, Banane ist etwas, was sich vielleicht ganz gut anfühlt. Wenn man aber jetzt einfach eine Banane am Nachmittag so als Zwischenmahlzeit zu sich nimmt, geht der Blutzucker nach oben und dann auf einmal, so vielleicht eine Dreiviertelstunde später, ist man sehr, sehr müde. Was man aber machen kann, also das liegt einfach daran, weil Banane sind Kohlenhydrate und Stärke, also vor allem Stärke und Fruchtzucker. Das lässt den Blutzucker sehr, sehr schnell ansteigen. Wenn man aber versteht, wie quasi unser Verdauungssystem funktioniert, kann man ganz geschickte Kombinationen erledigen oder machen, um zu vermeiden, dass der Blutzucker schnell und rapide ansteigt. Dabei erkläre ich ganz gerne, dass unser Magen, wenn wir etwas essen, man muss sich das so vorstellen wie so ein Waschbecken. Und wenn wir einfach etwas essen, was einfach nur Kohlenhydrate sind, dann kommt das quasi dann vom Magen sehr, sehr schnell in den Darm. Und aus dem Darm werden die Nährstoffe quasi aufgenommen und der Blutzucker steigt an. Wenn wir hingegen jetzt zum Beispiel einen Salat davor essen, ein Salat hat sehr, sehr viele Ballaststoffe, kann man sich vorstellen, dass der Salat, wenn man den zuerst isst, den Ausfluss vom Magen in den Darm, ich sage es jetzt sehr vereinfacht gesprochen, ein bisschen verstopft. Mhm. Und wenn man dann quasi die Banane danach isst, dauert es viel, viel länger, dass der Blutzucker ansteigt, weil er eben als erst einmal der Salat verarbeitet werden muss und dann der Zucker halt sehr, sehr schwierig durch die Blätter vom Salat durchdringen kann. Und dementsprechend steigt der Blutzucker langsamer an. Also wie gesagt, das ist jetzt sehr, sehr laienhaft ausgedrückt. Mhm. Aber ich finde, es ist immer ein ganz gutes Bild, sich das vorzustellen. Deswegen empfehlen wir auch gerne, zum Beispiel ein Tipp ist mit einem Salat oder auch einfach mit einem rohen Gemüse, das man gut verträgt, zu starten, um den Ausfluss ein bisschen zu verstopfen, bevor man dann quasi mit den Kohlenhydraten, also mit den einfachen Kohlenhydraten, wie zum Beispiel dem Zucker und Stärke, nachlegt. Eine andere Kombination, gerade wenn man sagt, man hat jetzt vielleicht keinen Salat zur Verfügung und man hat Salat und Banane, ist jetzt nicht unbedingt eine schöne Kombination, kann man das natürlich auch mit einem Joghurt machen. Ja, weil Joghurt hat halt Proteine und vermutlich auch ein bisschen Fett, je nachdem, welches man wählt. Und auch das verzögert quasi die Verdauungstätigkeit und dadurch steigt dann quasi der Blutzucker langsamer an. Und steigt aber auch nicht zu hoch an, weil der Körper quasi damit beschäftigt ist, das Joghurt oder eben den Salat zu verdauen und wie gesagt dementsprechend da die Energie darauf setzt und sich dann erst quasi um den Zucker aus der Banane kümmern kann.
Super spannend. Vielen Dank, dass du es nochmal so bildlich erklärt hast. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal zu den Sexualhormonen zurückkommen, denn du hast ja auch am Anfang eben angesprochen, dass Probleme wie Dysmenorrhoe, PMS und solche Dinge auch mit dem Blutzuckerspiegel zusammenhängen können. Könntest du das bitte nochmal ausführen?
Sehr, sehr gern. Also, wir haben da tatsächlich auch mehrere Blickwinkel auf das Thema Sexualhormone. Und es geht einerseits darum, wie ich schon gesagt habe, so Insulin ist unser Masterhormon und wenn das quasi am lautesten schreit oder wenn das am meisten beschäftigt ist, dann haben alle anderen Hormone, müssen sich ein bisschen zurückstecken. Anders ist es aber tatsächlich auch quasi, wenn wir uns die Sexualhormone, zum Beispiel eben Progesteron und Östrogen ansehen, dass sie sehr wohl auch quasi unsere Insulinsensitivität, also das, wie gut unsere Zellen auf das Insulin reagieren, beeinflussen. Deswegen sieht man, also haben wir tatsächlich auch uns Studien angesehen gehabt, beziehungsweise tatsächlich auch Feedback von vielen unseren Nutzern gesehen, dass in der ersten Zyklushälfte, also wenn man sich diesen Zyklus anschaut, ist es tatsächlich so, dass ja quasi Progesteron und Östrogen und LH und FSH in unterschiedlichen Relationen zueinander stehen. Mhm. Und in der ersten Zyklushälfte ist es so, dass Östrogen mehr, also dass mehr Östrogen vorhanden ist als Progesteron oder halt mehr ausgeschüttet wird. Und Östrogen hat einen insulinsensitiven Effekt. Das bedeutet eben auch, dass wir zum Beispiel in der ersten Zyklushälfte Kohlenhydrate, die ja quasi mit Insulin in die Zellen reingeschlossen werden, besser verträglich sind. In der zweiten Zyklushälfte verändert sich das Verhältnis zwischen Progesteron und Östrogen Und dadurch wird unser Körper, ich sage jetzt nicht insulinresistent, aber weniger sensibel auf Insulin. Und dementsprechend braucht unser Körper mehr Insulin, um quasi die Kohlenhydrate zu vertragen und zu verarbeiten. Und dadurch kommt es dann zu höheren Blutzuckerwerten. Kurz gesagt, in der ersten Zyklushälfte vertragen sehr, sehr viele Frauen Kohlenhydrate besser, unter Anführungszeichen, als in der zweiten Zyklushälfte. Was dann aber auch noch spannend wird, ist die Tatsache, dass gerade wenn wir uns dann vielleicht auch in der zweiten Zyklushälfte befinden, wir dann oft uns auch aufgrund eben von des Progesteron, der Veränderung, dann eben ein bisschen müder und schlapper fühlen, gleichzeitig vielleicht auch Heißhunger auf Schokolade und so weiter haben. Und dann eben gleichzeitig wir aber die Kohlenhydrate nicht ganz so gut vertragen. Und somit ist da das Thema mit der Blutzuckerachterbahn noch viel präsenter, als es eventuell in der ersten Zyklushälfte wäre. Mhm. Und wie gesagt, wenn man, also ich habe jetzt nur von einem optimalen, wie gesagt, auch unter Anführungszeichen optimalen Zyklus gesprochen, wo diese Verhältnisse vorhanden sind. Wenn es aber jetzt schon so ist, dass unser Körper weniger sensibel auf Insulin reagiert, aufgrund von verschiedensten Vorerkrankungen oder Symptomen, die man trägt, dann ist es eben umso wichtiger, auf den Blutzucker zu achten, um den Körper den Stress, unter Anführungszeichen den Stress zu nehmen, jetzt auch noch extra auf das Insulin zu achten. Also alles, wo wir quasi dem Körper die Arbeit abnehmen können, dass das Insulin sehr laut schreit, ist etwas, womit wir unserem Zyklus und unserem Körper etwas Gutes tun können und dadurch halt auch vermeiden, um auf die Blutzuckerachterbahn zu kommen.
Super spannend. Also das bedeutet auch, wenn man sich jetzt zyklisch ernähren will, dann sollte man nicht nur darauf achten, dass die Lebensmittel vielleicht, ja, je nachdem, in der ersten Zyklusphase das Östrogen und in der zweiten das Progesteron ein bisschen unterstützen, sondern eben auch, dass es einfach blutzuckerfreundlich ist, richtig?
Genau, korrekt. Und es gibt ja vermutlich einige von den Zuhörerinnen, die vielleicht auch dieses Seed-Cycling machen. Das ist etwas, was ich insofern ganz gut unterstützen könne, weil diese Samen ja auch eine gute Ballaststoffquelle sind. Und wie ich zuerst schon gesagt habe, so diese Ballaststoffe unterstützen ja auch unsere Verdauungstätigkeit und verlangsamen deswegen auch ein bisschen diesen Blutzuckerspiegelanstieg.
Okay, ihr habt ja schon einige Nutzerinnen durch euer Programm geführt. Kannst du mal erzählen, was denn so die größten Überraschungen waren, vielleicht von denen die Nutzerinnen berichtet haben?
Sehr gerne. Also das eine ist, tatsächlich, das hat mich auch sehr gefreut, dass du am Anfang gesagt hast, so bei dir hast du, also du hast schon mal gehört, quasi Stress und Blutzucker hängen zusammen. Vielen Frauen ist nicht bewusst, wie sehr sich quasi Stress auf den Blutzucker auswirkt. Also das war tatsächlich so einer oder ist einer der größten Aha-Momente, von dem unsere Nutzerinnen berichten. Hängt einfach aufgrund dieser Cortisol- und Stresshormon-Kaskade zusammen. Cortisol wird ausgeschüttet, lässt uns quasi den Blutzucker, also gibt uns schnell, lässt uns quasi schnell Energie benötigen und dementsprechend steigt deswegen der Blutzucker an, nur in kurzer Version. Und dann das andere ist tatsächlich auch, dass viele Frauen gesagt haben, es war ihnen nicht bewusst, wie wir auch schon angesprochen haben, wie individuell quasi der Körper ist. Viele von unseren Nutzerinnen haben entweder mit einer Freundin oder auch mit ihrem Partner einen Sensor getragen und dann haben sie beide die gleiche Mahlzeit gegessen und komplett unterschiedlich reagiert. Mhm. Also das war sozusagen das Zweite, was sehr, sehr überraschend war. Und dann das Dritte, das ist vor allem etwas, was Frauen, die in Richtung Menopause, also Wechseljahre sind, ist das Thema Schlaf und Bewegung im Sinne davon, einerseits Schlaf, wie wichtig guter Schlaf auch für das Wohlbefinden und damit auch den Blutzucker ist und eben auch, wie einfach man durch Bewegung quasi den Blutzucker wieder regulieren kann. Also das waren so diese drei, eventuell sogar vier Hauptthemen, von denen unsere Nutzerinnen überrascht waren, die aber auch ganz gut und einfach in den Alltag integrierbar sind, zumindest bis zu einem gewissen Grad.
Da fallen mir jetzt zwei Dinge ein. Zum einen, also es ist doch dann tatsächlich so, wenn ich Stress habe, dann steigt mein Blutzuckerspiegel durch das Cortisol, ohne dass ich eine Nahrung zu mir genommen habe, richtig?
Genau.
Ja, das stelle ich mir natürlich sehr überraschend vor, wenn man das dann in seiner App nachsehen kann und wenn man ja gar nichts zu sich genommen hat in dem Moment.
Genau, oder es ist eben auch das, was wir als eines unserer Produkte, ich nenne es mal Features oder eben Funktionen haben, ist, wenn wir sehen, dass ein Blutzucker bei einem gewissen Wert ansteigt in einer gewissen Zeit, dann fragen wir die Nutzerin, hey, was war denn um, ich sage es jetzt mal, 14.08 Uhr los bei dir? Und das fordert dann quasi die Nutzerinnen auf, darüber nachzudenken und dann realisieren sie, okay, boah, hey, ich war da vielleicht gerade kurz vor einem Meeting oder ich habe noch schnell etwas abgeben müssen und so weiter und so fort. Also diese kleinen Schnell-Schnell-Dinge zwischendurch fallen dadurch um einiges besser auf, als wenn man quasi nur diese, wie ich schon gesagt habe, diese medizinische App verwendet, die einfach nur diese Blutzuckerschwankungen anzeigt. Aber wir geben halt quasi Hinweise darauf, fragen nach, was war denn los? Ist vielleicht gegessen worden oder war es vielleicht tatsächlich ein stressvoller Moment?
Ja, richtig gut, weil es ja auch einfach fördert, dass man wieder mehr Bewusstsein für seinen eigenen Körper entwickelt. Und das Zweite war, du hast den Sport angesprochen. Und da ist jetzt meine Frage, ist Sport denn immer blutzuckerregulierend? Weil Sport kann ja auch oft Stress für den Körper bedeuten.
Korrekt. Prinzipiell kann man sagen, die positiven Effekte vom Sport überwiegen die negativen Effekte. Also von dem her, es hat immer einen positiven Effekt auf unseren Körper. Aber so wie du auch gesagt hast, Bewegung, Sport kann auch einen Stress für unseren Körper sein. Gerade, sage ich jetzt einmal, wenn man als Frau einen vielleicht auch schon etwas unregelmäßigeren Zyklus hat und man macht dann in der Früh noch nüchtern Sport, das ist ein zusätzlicher Stressor, den ich einer Frau, vor allem die versucht, schwanger zu werden, nicht empfehlen würde. Also das ist eine der Empfehlungen, wo ich sage, bitte achtsam damit umgehen. Ich verstehe es, dass es manchmal notwendig ist, aber es sollte quasi eher die Ausnahme, nicht die Norm sein. Aber was wir im Blutzucker auch sehen, ist, dass abhängig von der Intensität der Bewegung vom Sport sich unser Blutzucker unterschiedlich verändert. Das bedeutet, wenn wir jetzt sehr einfache, gemütliche Bewegung machen, was ja auch gut ist, bleibt unser Blutzucker relativ stabil. Ich sage jetzt zum Beispiel mal, wenn man in der Früh sich so ein bisschen stretcht oder Yoga macht, ist es einfach so, dass unser Körper das ganz gut ausgleichen kann zwischen Angebot und Nachfrage. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein bisschen zügiger spazieren gehen oder Rad fahren und das über einen längeren Zeitraum machen, ist es so, dass ab einem gewissen Zeitpunkt unsere Reserven, die der Körper zur Verfügung hat, aufgebraucht werden und unser Blutzucker nach unten geht. Dementsprechend ist es da auch ganz, ganz wichtig, darauf zu achten, entweder wenn man, ich sage jetzt mal, gerade im Herbst vielleicht längere Wanderungen macht, dass man den Körper immer ausreichend wieder mit Energie versorgt, um eben zu vermeiden, dass der Blutzucker zu stark nach unten geht. Und das Dritte, was man auch sieht, ist gerade, ich sage mal so bei Intervallläufen oder vielleicht auch wenn man so HIIT-Training macht oder etwas, was sehr hochintensiv ist, geht unser Blutzucker relativ rasch nach oben. Schaut jetzt im ersten Moment unangenehm aus oder man schreckt sich vielleicht auch, weil man sieht, aber im Endeffekt ist das auch nur ein Zeichen von unserem Organismus, der uns signalisiert, hey, du hast in kurzer Zeit sehr, sehr viel und schnell Energie gebraucht. Ich habe jetzt einfach mal die Reserven locker gemacht und habe quasi noch zusätzlich etwas ausgeschüttet. Aber das ist auch das, was wir merken, wir können das nicht sehr, sehr lange durchhalten, weil quasi unser Körper nicht endlos diese Energie zur Verfügung stellen kann. Und dementsprechend ist es auch so, dass quasi kurzes, hochintensives Intervalltraining sehr wohl auch gut ist, weil er unsere Zellen trainiert und diesen Stoffwechselprozess quasi immer wieder zur Verfügung stellen und sagt, hey, okay, es funktioniert noch. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, quasi darauf zu achten, dass wir uns danach wieder ausreichend mit Energie, ich sage immer ganz gerne Kohlenhydraten und Proteinen, wieder versorgen. Und allgemein kann man sagen, egal was wir machen, das Gute an der Bewegung ist, dass wir dafür kein Insulin brauchen, sondern es ist einfach wirklich so, unsere Zellen nehmen quasi den Blutzucker einfach auf und brauchen dafür kein Insulin und dementsprechend hat es dann auch einen positiven Effekt auf unsere Insulinsensitivität beziehungsweise auf unseren Insulinhaushalt.
Vielen Dank. Ich könnte noch so viel fragen. Super spannend. Aber was würdest du denn empfehlen? Welche Dauer ist denn ideal, um also euer Programm durchzuführen, um einfach wirklich ja so weit zu sein, dass man sagen kann, okay, und jetzt kann ich auch ohne den Sensor, jetzt kenne ich mich aus mit meiner Ernährung, jetzt weiß ich, wie Sport sich auf mich auswirkt, wann ich Stress bekomme. Also, dass man einfach so ein Gefühl für sich selber hat, dass man auch ohne dieses Blutzuckermonitoring gut damit arbeiten kann.
Also, das ist eine super gute Frage. Ich habe zwei Blickwinkel darauf. Das eine ist, ich würde sagen, einfach mal ausprobieren, einfach mal einen Sensor bestellen oder halt ein Programm über uns bestellen und dabei zwei Sensoren mitnehmen. Die meisten unserer Programme sind tatsächlich auf zwei Sensoren ausgelegt. Der Grund, warum zwei Sensoren ist, wenn man das erste Mal einen Sensor trägt, und das ist ein Feedback, das ich auch sehr oft bekomme, man ist so neugierig, man will ständig wissen, was passiert und man schaut dann ständig auf die App, verändert dann vielleicht auch gleich automatisch seine Ernährungsgewohnheiten, weil man überrascht ist von dem, was passiert. Dementsprechend würde ich sagen, einfach mal einen Sensor tragen, sich ganz normal wie im Alltag, also normal, und damit meine ich, wie ich halt im Alltag mich ernähren würde und meinen Lebensstil quasi habe, das einfach mal so durchzuführen, um wirklich ein Verständnis dafür zu bekommen, was macht eigentlich mein Körper im Alltag. Und der Sensor, wie gesagt, dauert 14 Tage. Ich würde einfach einen Sensor mal 14 Tage tragen und mir dann drei Dinge aussuchen, die ich unbedingt in den nächsten 3-4 Wochen umsetzen mag. Gerne, also nicht unbedingt mehr als drei, einfach aus dem Grund, weil es dann vielleicht etwas überfordernd sein kann und man dann irgendwie nicht so ganz weiß, okay, was hat jetzt tatsächlich einen Einfluss. Und dann würde ich diesen Sensor eben 3-4-5 Wochen pausieren, also wirklich keinen Sensor zu tragen, mich nur darauf fokussieren, was ich aus den Programmen gelernt habe und was die Gewohnheiten sind, die ich gerne umsetzen möchte. Sei es, ich möchte jetzt nach dem Mittagessen immer einen Spaziergang machen oder ich möchte meinen Tag mit einem pikanten Frühstück starten und nicht unbedingt mit einem Porridge. Was auch immer. Einfach nur sich selbst Gewohnheiten aussuchen und dann noch einmal einen Sensor zu tragen nach diesen 4, 5, 6 Wochen, um zu sehen, wie denn der Körper tatsächlich auf diese Verhaltensveränderung reagiert und dabei auch bemerken, dass die Werte vermutlich, wenn man es wirklich, sag mal, kontinuierlich umgesetzt hat, auch besser werden. Also es ist wirklich so, der Körper braucht ein bisschen Zeit, um sich an diese Veränderungen zu gewöhnen, aber er kann es. Und dementsprechend würde ich sagen, 2 Wochen und dann so 4 Wochen, 6 Wochen Pause dazwischen, um die Gewohnheiten umzusetzen und dann noch einmal 2 Wochen einen Sensor zu tragen. Und was ich dann aber auch noch empfehlen würde, und das klingt natürlich jetzt sehr nach, ich will das Produkt unbedingt verkaufen, aber es hat einen Hintergrund, und zwar saisonale Dinge oder auch unsere Veränderungen von Lebensstilentscheidungen oder Lebenssituationen haben sehr wohl auch einen Einfluss auf einen Blutzucker. Ich denke da jetzt gerade im Herbst an das klassische Beispiel Kürbis. Kürbis wird man im Sommer oder Frühling vermutlich weniger essen. Wenn man aber sehr gerne Kürbis hat, ist es doch einfach spannend auch zu sehen, okay, was haben diese Lebensmittel für einen Einfluss auf meinen Blutzucker? Oder wenn man merkt, man ist sehr gestresst, dann gerne auch mal den Sensor im Urlaub zu tragen, um zu sehen, okay, was macht eigentlich mein Blutzucker, wenn ich nicht gestresst bin oder wenn ich ein All-You-Can-Eat-Buffet in einem Hotel habe oder zu Weihnachten irgendwie die ganzen unterschiedlichen Weihnachtskekse, welche Kekse funktionieren für meinen Körper besser als vielleicht andere. Und dementsprechend würde ich sagen, immer mal wieder mit seinem eigenen Körper einzuchecken, immer mal wieder einen Sensor zu tragen, um einfach zu sehen, okay, wie sich die Jahreszeiten draußen verändern, so verändern sich ja auch quasi die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen und unsere Gewohnheiten. Im Winter sind wir vielleicht etwas träger oder wir gehen längere Skitouren. Und von dem her, es gibt immer etwas, was man beobachten und über seinen eigenen Körper lernen kann.
Also mich hast du auf jeden Fall schon gecatcht. Ich werde mir das bestellen, weil mich interessiert das unglaublich. Ich finde das wirklich super spannend. Auch, glaube ich, wenn man viel Sport macht und sich bewusst ernährt, einfach mal zu sehen, mache ich denn wirklich schon alles richtig oder gibt es da noch großen Verbesserungsbedarf, auch einfach von dem man nichts weiß.
Das weiß ich.
Und der Sensor, kann der uneingeschränkt getragen werden oder gibt es irgendwas, was man dann nicht mehr machen darf?
Nein, nachdem es ja quasi ein Medizinprodukt ist, ist es tatsächlich so, und das ja auch für eigentlich Diabetiker zugelassen ist, ist es ja so, dass es wirklich für Diabetiker den ganzen, also in ihren Alltag passen muss. Und dementsprechend gibt es nichts, was man nicht tun kann. Ein paar Tipps habe ich jedoch, gerade für Frauen, so wie du auch gesagt hast, die sportlich sind. Das erste Mal einen Sensor zu tragen, kann vielleicht etwas verwirrend sein, wie man einen Sport-BH anzieht, weil je nachdem, welchen BH man hat, man da auch mit dem Arm durchschlüpfen muss und es fühlt sich vielleicht im ersten Moment komisch an, dass man den Sensor, weil es ist eigentlich im Endeffekt wie ein größeres Pflaster, das man am Oberarm trägt, und dass man das nicht runterzupft. Wir haben aber tatsächlich auch so Patches, also so Protektoren, die man drüber geben kann oder einfach nur so ein Physiotape drüber kleben, damit der Sensor auch wirklich drauf bleibt. Also wie gesagt, ich habe schon sehr oft einen Sensor getragen, ich habe ihn noch nie runtergerissen, aber ich weiß auch, gerade am Anfang war es schon etwas ungewöhnlich quasi mit dem Sport-BH. Aber wie gesagt, ich mache selber relativ viel Sport und habe da noch nie ein Problem gehabt. Also von dem her, für Frauen macht es auch keinen Kopf, es funktioniert alles. Das andere ist, dass der Hersteller, gerade wenn es um Schwimmen geht, sagt, okay, nur maximal 30 Minuten und nicht tiefer als einen Meter. Da auch, wie gesagt, wenn man einen Patch hat und man gewillt ist, es auszuprobieren, kann es sehr wohl auch sein, dass man länger schwimmen kann. Und das dritte ist jetzt auch so im Hinblick auf Herbst und Winter, wenn man in die Sauna geht, es kann sein, dass der Sensor quasi dann sehr stark, also der Blutzucker sehr stark nach oben geht oder vielleicht auch kurzfristig mal ausfällt. Das liegt aber einfach an der Temperatur und am Sensor oder halt quasi am Blutzufluss. Heißt aber nicht, dass der Sensor nicht funktioniert, sondern er springt dann nach kurzer Zeit wieder an. Also man kann selbst mit Sensor in die Sauna gehen, einfach nur dann beim Abtrocknen ein bisschen darauf achten, dass man nicht voll drüber wischt und rubbelt, weil ja quasi die Haut schwitzig ist und nass. Also da einfach nur ein bisschen darauf achten, aber nicht, also man kann alles machen, was man machen mag.
Also für mich klingt so, als ob die größte Gefahr wäre, dass man einfach vergisst, dass man den Sensor trägt und genau, dann liegen bleibt.
Genau, aber gerade am Anfang ist man ohnehin so aufgeregt, dass man wahrscheinlich auch die ganze Zeit drauf schaut und irgendwie so, einerseits aufs Handy schaut, andererseits schaut, okay, ist der Sensor überhaupt noch dran, weil man spürt ihn ja nicht. Also von dem her, die Gefahr, dass etwas passiert, ist minimal.
Okay, vielen Dank für die ganzen Infos.
Sehr gerne.
Ich habe es ja schon gesagt, ich könnte noch ewig weiterfragen, weil ich das Thema so, so spannend finde. Aber bevor es zu lang wird, zum Abschluss, hast du noch deine Top-Tipps für die Hörerinnen, was den Blutzuckerspiegel oder die Blutzuckerbalance, Hormonbalance angeht?
Ja, sehr gern. Also es ist tatsächlich so, ich würde mal sagen, einfach ausprobieren. Also das ist so mein erster Tipp, sich einfach darauf einlassen, seinen Körper wieder kennenzulernen. Wir wissen so viel, was in der Welt passiert, aber haben irgendwie so ein bisschen auch den Bezug zu unserem eigenen Körper verloren. Und von dem her, erster Tipp, einfach ausprobieren und schauen, was der Körper in welcher Situation macht. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es überraschende Momente gibt, wo man sich denkt, boah, hätte ich nicht gedacht, dass mein Blutzucker jetzt so stark nach oben steigt oder boah, ich habe mir gedacht, da geht es jetzt richtig ab. Also es gibt beide Richtungen. Das ist mal das eine. Das zweite ist tatsächlich auch, gnädig mit sich selbst zu sein. Gerade wenn man einfach viel um die Ohren hat, nehmt euch die Zeit und setzt euch hin, und muss mich das selber immer wieder an der Nase nehmen, und esst nicht zwischendurch, zwischen irgendwelchen Meetings, vorm Fernseher oder sonst etwas, sondern nehmt euch wirklich mal wieder die Zeit, um euer Essen zu erleben und zu schmecken, denn auch das hat einen Einfluss auf unseren Blutzucker. Gerade wenn wir schnell zwischendurch irgendwie was reinschieben und von A nach B, dann sind wir gestresst. Und das ist ja doch ein großes, großes Thema. Also von dem her, bewusst sich Zeit zu nehmen, ein paar tiefe Atemzüge, was auch immer, einfach das Essen zu genießen. Es ist so schön und bunt und schmeckt einfach viel zu oft. Also bekommen wir den Geschmack nicht mit. Also von dem her, Top-Tipp Nummer 2. Und das dritte ist, geht's raus, macht's Bewegung. Es geht nicht darum, dass wir unseren Blutzucker durch Marathontraining oder, keine Ahnung, die Tour de France in den Griff bekommen, sondern wirklich ganz klein, ganz einfache Dinge wie ein 10-Minuten-Spaziergang nach dem Essen hat schon einen wunderbaren Effekt auf unseren Blutzucker. Und gerade im Herbst, finde ich, ist es einfach so schön draußen, wenn alle Blätter bunt sind. Oder auch im Frühling, wenn wieder alles grün wird, egal wann, man kann immer rausgehen. Und wenn es wirklich ist, dass man sagt, okay, man kann nicht rausgehen, es reicht auch, seine Lieblingsmusik aufzudrehen und kurz in der Küche zu tanzen oder das Geschirr mit der Hand abzuwaschen. Auch das sind schon Kleinigkeiten, die sich positiv quasi auf unseren Blutzucker auswirken können, sodass wir uns nach der Portion Pasta oder Kartoffeln zum Mittag nicht müde fühlen.
Vielen, vielen Dank für deine Tipps und Tanzen, um den Blutzucker zu stabilisieren. Das ist mein Favoritentipp auf jeden Fall. Herzlichen Dank, dass du unser Gast warst und für die ganzen spannenden Informationen.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und wenn ihr es genauso spannend fandet wie ich und euch das Interview gefallen hat, dann lasst uns sehr gerne ein Like da. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die auch einfach hier unter dem Podcast stellen oder Marie-Louise über Hello Insight direkt. Genau. Und wenn es sehr viele Fragen sind, naja, vielleicht gibt es dann ja auch noch ein weiteres Interview.
Ich würde mich freuen.
Vielen Dank.
Danke dir.